Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, es ist nicht nur so bullenheiß da draußen, dass ich diesen Aufsager jetzt zum gefühlt 18. Mal versuche, sondern es ist auch so heiß, dass wir sie heute mit längstens 30 Minuten beglücken wollen. Und wir sprechen in dieser Woche über die Deutsche Bank Hauptversammlung. Mein Kollege Bernd Neubacher war da. Wie ist die Stimmung? Gibt es da überhaupt noch Kritik angesichts der doch kommoden operativen Lage und des steigenden Aktienkurses? Wir müssen noch mal kurz über Commerzbank versus UniCredit sprechen, denn wer dient denn da bitteschön Commerzbank-Aktien an die UniCredit an? Wir sprechen auch über eine Implikation einer möglichen Übernahme für die deutschen Asset Manager. Wir sprechen noch mal über das Bankhaus Metzler. Wie geht's dem überhaupt, diesem Solitär in der deutschen Banken- und Privatbankenszene? Gab es diese Woche Zahlen auch? Und wir sprechen über ein ja doch spektakuläres bankenfreundliches Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Sachen eines größeren Schließfachraubs bei der Hamburger Sparkasse. Das ist natürlich auch im Lichte der Vorfälle in Gelsenkirchen interessant. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Ich fange gleich mal an, dich zu quizzen, nachdem du die Hauptversammlung der Deutschen Bank besucht hast. Wann war denn die letzte Präsenzhauptversammlung der Deutschen Bank?
Weißt 2019, du was noch? Vor 7 Jahren.
Kann ich dich nicht kriegen. Vor Corona, krass, oder?
Vor Corona,
fiel mir erst heute Morgen ein, wie lang das eigentlich schon her ist.
Ja, März 2020 war ja Lockdown und dann im Mai, als die HV anstand, hat man sich dann überlegt, dass man es lieber digital macht und dann diese Praxis, glaube ich, liebgewonnen.
Ja.
Weil man hat dann ja letztes Jahr entschieden, dass man sich künftig, also 26 nochmal in Präsenz trifft, aber dann mindestens alle 4 Jahre.
Das heißt, wir gehen ins nächste Jahrzehnt. Oh, jetzt kommen wir die Besserwisser. Wann das nächste Jahrzehnt startet, ja, da erinnert man sich noch dran.
Ja. 2030 die nächste und man hätte auch sagen können alle 2 Jahre, aber nee, alle 4 Jahre.
Mhm. Ja, zweite Frage an dich. Die war ja im Mai 2019. Wo war denn der Deutsche Bank Aktienkurs im Mai 2019? Der Chef hieß ja schon Christian Sewing seinerzeit.
Nicht da, wo er heute ist, würde ich mal sagen.
Ja, Tipp?
20?
Nee, 6,40 Euro. Okay, das muss man sich mal vorstellen. Finstere Tage eigentlich. Finstere Tage der Niedrigzinsen und der Aufräumarbeiten. Und jetzt stehen wir bei 28 Euro. Drum. Meine Frage an dich, wie war die Stimmung? Wie war die Laune heute erkennbar für dich?
Eigentlich war ja alles bereit für eine herzlich langweilige Hauptversammlung, weil die Strategie ist bekannt gegeben worden. Christian Sewing hat die Bank stabilisiert und nach vorne gebracht, hat dafür auch viele Lorbeeren bekommen, aber trotzdem gab es wieder auch Unmut. Nicht nur vor der Halle, wo Postbankbeschäftigte, also von Verdi zum Streik aufgerufene Postbankbeschäftigte sich einfanden und Greenpeace unter Attack gegen nicht umweltgerechte Finanzierung der Bank protestiert haben.
Sondern gehört ja auch schon drin. Dazu ein Stück weit. Ja.
Gehört auch dazu, war aber diesmal auch noch mit extra Wumms. Also Jacques Tilly hat da, der aus dem Kölner Karneval bekannte Schaffer von Mottowagen, der auch in Russland schon verurteilt worden ist, hat da einen Wagen namens Brennendes Känguru aufgefahren und vor dem Eingang zur Messehalle 11, wo die Hauptversammlung stattfand, waren aufblasbare Wale, haben da die Aktionäre empfangen. Gut, innen drin gab es aber auch noch Unmut und zwar wegen des Festhaltens der Deutschen Bank an digitalen Versammlungen. Das fand ich eigentlich interessant. Also insgesamt bei der Rede vom Aussichtsratschef Weinens war so wohlwollender, aber doch ein bisschen matter Applaus, wie ich fand, zu vernehmen. Auch in einem Saal, der gar nicht so richtig gefüllt war. 1800 Anmeldungen waren es letzten Endes. Aber ziemlich viel Beifall hat dann DSW-Chef Klaus Nieding eingeheimst, als er die geplante Rückkehr der Bank zum Vorstands-TV im nächsten Jahr wieder rügte. weil er eben einforderte, dass die physische Präsenz doch ein wichtiger Teil der Aktionärsdemokratie sei. Und Deutsche Bank hätte es gar nicht nötig, da den Eindruck zu erwecken, als hätte sie was zu vertuschen oder zu verbergen. Und in dieses Horn haben auch andere gestoßen, Alexander Anecke von Union Investment auch, hat auch gesagt, sie haben von Anfang an gefordert, dass es wieder eine digitale AV geben muss. Und das fand ich sehr interessant. Und ein zweiter Punkt, den ich auch interessant fand, war, dass direkt die ersten Redner, nämlich Alexandra Anecke und Andreas Thome von Deka Investment, die Aufsichtsratsvergütung kritisiert haben. Das war ja vorhinein schon leicht absehbar. Die Bank will ja die Vergütung von Aufsichtsratschef Alexander Weinens erhöhen. Bisher galt ja die Regelung, dass man für die Leitung von Ausschüssen im Aufsichtsrat als Aufsichtsratschef keine extra Vergütung bekommt. Das soll sich jetzt ändern, womit halt Herr Weinens Vergütung von knapp 1 Million auf knapp 1,5 Millionen steigen würde. Und das wurde eben prinzipiell abgelehnt. Das gehe zu weit, hieß es von den Rednern. Man muss ja nicht unbedingt entscheiden, was die ersten drei Redner auf der Hauptversammlung sagen, sondern eher, was die Stimmrechtsberater dazu meinen. Die hatten sich bisher recht wohlwollend positioniert, ISS und Glass Lewis. Aber ich finde, es zeigt einen interessanten Riss.
Aber immerhin, wir diskutieren schon nur noch über die Aufsichtsratschef-Vergütung. Ja, ich erinnere mich, jahrelang in den 2010er Jahren konnte man sich ja fragen, angesichts Aktienkurs und Gewinnentwicklung, wofür stehen die Vorstandsgelder? Die Debatte gibt es immerhin nicht im Moment. Ja. Ja, da kann man sagen, es ist schon ein Luxusproblem
kann
für die Deutsche Bank.
Kann froh sein, wenn die Aktionäre sich an solchen Sachen aufhängen. Aber ich fand es halt interessant, dass die Kritik in dem Punkt halt eben von den bundesdeutschen Aktionären kam. Muss man mal gucken, ob das der Bank zu denken gibt.
Ich habe mich etwas gewundert über die Ansage des Aufsichtsratschefs, auch in seiner Rede, der davon sprach, man habe bildlich gesprochen das Basislager erreicht und von da an könnte man den Aufstieg an die Spitze der europäischen Bankenindustrie in Angriff nehmen. Anspruch muss sein, europäischer Champion zu werden. Zumal sagen, der Anspruch der Deutschen Bank in Sachen Eigenkapitalrendite ist eher, sagen wir, das Tabellenende der europäischen Großbanken im Moment und in Sachen Börsenwert. Ich meine, die Deutsche Bank ist sensationell gelaufen, aber sind halt nun mal alle Banken fairerweise. Und man ist, also die UniCredit und die französischen Banken, die spanischen Banken, halt immer noch ein Vielfaches an Börsenwert als die Deutsche Bank. Da klafft noch eine große Lücke, aber anscheinend ist zumindest rhetorisch das Ambitionsniveau europäischer Champion, ist meine Ansage. Ja, also da gibt man sich dann nicht ganz mit dem zufrieden, aber sollte man vielleicht auch in harte Zahlen gießen und keine markigen Worte kloppen.
Ja. Ja. Sagte Frau Anecke von Union Investment auch sinngemäß, Seving habe Großes geleistet, aber hätte eben noch einiges vor sich mit Blick auf die Strategie 28. Und Christian Seving hat sich auch Mühe gegeben, da die Seele der Aktionäre auch ein bisschen zu streicheln und hat halt festgestellt, wir haben geliefert, aber gleichzeitig gesagt, das Potenzial ist enorm und er wollte ja Mitarbeitern und Aktionären stolz auf die Bank zurückgeben. Und die staatstragenden Elemente fehlten auch nicht, weil es eben hieß, es geht ja nicht nur um uns, sondern auch um Europa. Und jetzt muss man einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Ne?
Ich habe auch schon das Gefühl, deutlich ruhigere Veranstaltung als vergangene Woche die Commerzbank. Weniger Emotionen, so nüchterner, sachlicher, nach allem, was ich mitbekommen habe.
Ja, weniger also, Rockkonzert, ja.
Ich habe ja eine interessante Rückmeldung bekommen nach unserem Podcast vergangene Woche, wo ich von der Commerzbank-Hauptversammlung ja berichte, Herr Kichner, Sie sind ja regelrecht emotional geworden. Nee, bin Journalist, ich beobachte das nur. Aber ich kann ja nur meine Verwunderung doch mal zum Ausdruck bringen, was da los war in Sachen Emotionen der Anwesenden. Darum ging es ja. Wir werden uns in dieser Folge natürlich nicht ewig wieder mit dem Thema UniCredit versus Commerzbank aufhalten, aber da gab es eine ganz interessante Kleinigkeit diese Woche. Die UniCredit muss ja wöchentlich veröffentlichen, wie viele Aktien sie angedient bekommen hat, im Zuge ihres freiwilligen Übernahmeangebots, das ja noch bis Mitte Juni, genau gesagt bis zum 16. läuft. Und da gab es ja ein paar symbolische Andienungen, ich glaube mal 20.000, 40.000, 50.000 in den ersten Wochen, wo man dachte, wahrscheinlich von Leuten, die eh nicht mehr ganz so viel verstehen und da flattert was rein und das nehme ich mal an, weil der Börsenkurs der Commerzbank liegt ja deutlich über dem rechnerischen Übernahmegebot. Muss man dazu sagen, lag, denn diese Woche gab es eine ganz interessante Geschichte, dass jetzt plötzlich 1,1% der Aktien angedient worden sind. Also über eine Million der Papiere und das ist ja dann auch schon mal ein Wort und man fragt sich natürlich trotzdem, Wie kann es sein? Ja, weil immer noch das Umtauschangebot 0,485 Unikredit-Aktien ein bisschen unter dem Börsenkurs ist, aber eben nicht mehr ganz so viel. Das liegt jetzt rechnerisch wegen der gut gelaufenen Unikredit bei gut 35, die Commerzbank-Aktie bei gut 36. Ich verstehe da immer noch nicht so ganz, warum man da jetzt ins Ungewisse annimmt, weil es kann ja auch sein, dass das schlecht läuft für mich. Aber anscheinend gibt es ein paar Investoren oder vielleicht ein paar Handshake-Deals mit der Unikredit, wer weiß das schon, die das jetzt annehmen. Und zwar eine ganze Menge, weil das sind auch Aktien im Gesamtwert von über 400 Millionen Euro, die da jetzt getendert werden.
Jo, aber da frage ich mich, warum soll ich jetzt eine Aktie andienen und bekomme dann einen Wert von 35,50? Du hast es ja
ausgerechnet. Stand heute, ja. Ist ja ins Ungewisse rein.
Während ich, wenn ich die Commerzbank-Aktien halte, einen Wert von 36,71 habe.
Ja, ich kann dir das nicht sagen. Also da kann man lange drüber spekulieren. Ich frage es mich auch. Da würde ich sie natürlich eher am Markt verkaufen und mir vielleicht mit dem Erlös eine Unikredit kaufen. Weil sogar noch eine kleine Verbesserung in dem Zusammenhang. Wird seine Gründe haben, aber deutet zumindest darauf hin, dass die Unicredit ihrem Ziel ein Stückchen näher kommt mit diesem symbolischen Angebot über die, oder es eigentlich jetzt schon erreicht hat, über die 30% zu kommen, auch wenn sie in physischen Aktien noch ein bisschen weniger als 30% hat, da kommen ja noch ein paar Derivate dazu, aber zumindest bis hierhin hat das mal funktioniert und ich glaube, es wäre der Unicredit auch ganz recht, wenn es nicht deutlich mehr würde, sondern ja, man hat das symbolisch schon erreicht, ja, und dann schauen wir, wir haben noch 3 Wochen Zeit in der Geschichte.
War aber auch heute Thema auf der HV, also DSW-Vorsitzender Klaus Nieding hat auch an die Frage ans Management gerichtet, wie es denn ist, also wie man sich einstellt auf ein Zusammenschluss, also eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit und auch für den Fall, dass die Übernahme scheitert und die Möglichkeit, dass vielleicht ein politischer Druck entsteht, auf die Deutsche Bank mit der Commerzbank sich wieder zusammenzutun. Mhm. Neuauflage der Fusionsverhandlungen der vor Jahren schon gescheiterten Gespräche. Ja.
Als der Kurs noch bei 6 Euro war, bei beiden.
So, da hieß es ja, man müsste ja erstmal seine Hausaufgaben machen, ne? Und ja, dieses Argument wäre dann jetzt nach der Rede von Christian Sewing wahrscheinlich etwas schwerer zu bemühen.
Ja, lass uns mit den anderen Themen der Woche weitermachen. Das Bankhaus Metzler hat ja über seine Zahlen 2025 berichtet und üblicherweise ist das ja eine eher drische Veranstaltung, weil das ja traditionell eine Bank ist, die so viel zu maskieren versucht, was nur irgendwie geht, was ihre tatsächliche Ertragskraft angeht. War dieses Jahr wieder genauso, Bernd?
Ist ein bisschen clandestin, traditionell. Ist ja auch damit immer gut gefahren, das Haus, in den letzten 350 Jahren. 1674 oder 76 sind die
gegründet. Ein kurzer Abriss von 350 Jahren Bankengeschichte. Genau.
Ja. Nee, aber ich fand es interessant, weil die letzten Jahre waren operativ, ja, konnte man immer auch Haare in der Suppe finden, ist auch diesmal der Fall, aber wichtig war diesmal das Provisionsergebnis, ist auf ein Rekordniveau gestiegen. Und während das Zinsüberschuss naturgemäß abgebröckelt ist, aber jetzt sind 89% aller Erträge kommen aus den Provisionen. So gehört sich das eigentlich auch für eine Privatbank, für eine richtige. Auf dem anderen Blatt steht, woher die kommen. Also es war ein starkes Kapitalmarktgeschäft, was die Provisionen getrieben hat. Und was die Strategie angeht, ist man auch, ja, gerade mal nicht ganz, hat man nicht ganz die halbe Strecke überwunden. Genau, man hat ja als Ziel ausgegeben, 10% der Stellen bis 28 zu streichen und die Cost-Income-Ratio auf 80% zu drücken. Aber die ist jetzt im letzten Jahr nochmal gestiegen, von 87 auf 89 und bleibt damit deutlich hinter dem Ziel zurück. Da hat man so ein bisschen rausgehört aus den Äußerungen, die aus der Bank kommen, dass man da angesichts sprudelnder Erträge sich dazu entschieden hat, Kosten auch vorzuziehen, weil man in der Bank jetzt auch viel umbaut. Ja. Wird zum Beispiel ein neues zentrales Wertpapiersystem wird aufgebaut. Das besteht im Moment noch aus einer Eigenentwicklung aus den 80ern und verschiedene andere Systeme. Und ja, wenn das stimmt, müsste ja die Aufwandsquote jetzt 26 und 27 deutlich fallen, ne? Dass man das Ziel noch erreicht.
Kann man froh sein, dass man so eine richtige Privatbank ist, ja, mit privaten Eignern, weil 80% Cost-Income-Ratio wirkt natürlich in einer Zeit, in der die Aktienmärkte brummen ohne Ende, die Zinslage günstig ist und so ein Haus wie Metzler, das ja stark aktienorientiert ist, eigentlich profitieren müsste, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wie beurteilst du denn generell den Zustand dieser Bank? Wir hatten ja auch den Herrn Wiesheu letztes Jahr im Podcast. Mhm. ist tatsächlich mein Denken ja immer, wie gut muss denn eigentlich die Lage sein, dass da mal deutlich mehr verdient. Nochmal, denen kann das egal sein, die kann ganz viele schlechte Jahre ja auch mal, ist ja eigentlich schön, dass es so einen Solitär noch gibt, ganz viele schlechte Jahre eigentlich vertragen, aber trotzdem, die haben ja auch sich einiges vorgenommen, im Asset Management sind sie unterwegs.
Ja.
Wie beurteilst du das, Bernd? Du bist ja an der Bank deutlich näher dran, als ich das bin.
Also das eine sind die Kostenziele, wo man sich jetzt vielleicht noch ein bisschen strecken muss. Beim Abbau der Stellen liegt man einigermaßen im Plan, das will man auch über Altersteilzeit regeln. Aber inhaltlich ist ja die Strategie zielt ja vor allem aufs Asset Management ab, also in den Sparten Kapitalmarktgeschäft, Corporate Finance und Private Banking. Gibt es ja lediglich kleinere Veränderungen, aber der Fokus liegt auf dem Asset Management, was natürlich das Problem hat, wie alle kleineren oder nicht großen Asset Management Anbieter ohne eigenen Vertrieb, dass man einfach unter dem Trend zu passiven Anlagen leidet und sehen muss, wie man seine Produkte an den Mann bringt, und da hat Franz von Metzler ohne Zweifel die schwierigste Aufgabe im Vorstand, den Bereich noch weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Und da war 25 eben, gab es netto keine Zuflüsse, und das sah, soweit man das überprüfen kann, durchwachsen aus, glaube ich.
Ja, aber damit steht natürlich Metzler nicht alleine. Das Thema aktives Management, ein Riesenproblem für alle hiesigen Asset Manager. Man hat so einen krassen tektonischen Shift in Richtung von den ETFs. Ich habe es mir nochmal in Zahlen angeschaut. Publikumsfonds, letzten 3 Jahre kumuliert, 136 Milliarden Zuflüsse. Muss man sich eigentlich freuen. Schön, dass es überhaupt Zuflüsse gibt. Aber 107 Milliarden, knapp 80% ETFs hört man an jeder Ecke. Und da muss man überlegen, da sind ja schon DK Union drin, die enorm vertriebsstark sind. Wir haben das hier schon oft angesprochen, aber man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, was das für ein großes Thema ist, was für eine fundamentale Herausforderung für jeden, der da aktives Asset Management betreibt. In dem Zusammenhang ist uns auch ein sehr kluger Beitrag auf LinkedIn von Oliver Morath aufgefallen. Ist ja Vertriebsexpert, früher viele Vertriebsjobs gehabt. Jetzt ist er, glaube ich, zeitweilig als Headhunter unterwegs, publizistisch sehr aktiv. Und er wies darauf hin, dass auch bei der Commerzbank UniCredit ja einiges auf dem Spiel steht in Sachen Fondsvertrieb, weil die Commerzbank ja eine enge Vertriebspartnerschaft mit Allianz Global Investors hat und auch eine Preferred List, wo einige Asset Manager dann über Empfehlungen reinkommen können. Die UniCredit macht es aber anders. Die hat sich einen großen Teil der Wertschöpfungskette über White Label Lösung und ihre eigene Plattform aufgebaut und jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen, hat da einen sehr guten Punkt. Nehmen wir mal an, diese Übernahme gelingt. Und man wird versuchen, Kostensynergien irgendwie rauszubekommen, Ertragspotenziale zu heben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Architektur, die Commerzbank da hat, so diese halb geguidete Architektur in Richtung von den Preferred Partnern, möglicherweise, genauso wie die Vertriebspartnerschaft mit Allianz Global Investors, zur Disposition steht und dann noch das weitaus margenträchtigere Modell der UniCredit implementiert werden könnte, die mehr von der Wertschöpfungskette haben will. Und das wäre natürlich für alle Asset Manager, die auch mit einer letztendlich ja doch sehr vertriebsstarken Commerzbank zusammenarbeiten, problematisch, ja.
Ja, einer der größten Fondsvertreiber, ne?
Ja.
Commerzbank. Und,
wie heißt es im Englischen? It's just one damn thing after another.
Ja, und heißt ja dann für die kleineren Fondsgesellschaften, no news is good news, aber ganz generell gesehen, wenn es dann zu einer Übernahme kommt, ist immer dieses die Gefahr, dass dann alles auf den Prüfstand gestellt wird und dann Fragen auftauchen, brauchen wir die noch oder nicht, und wen braucht man dann am ehesten nicht mehr, die kleineren. Ja.
Solange ich natürlich weiter steigende Märkte habe, ersäuft das Margendiskussionen, aber braucht sich auch ein kleines bisschen was zusammen. Aber es sind natürlich viele Variablen auch drin, wenn diese Übernahme klappen sollte und wie ist der Vertrieb dann wann aufgestellt. Dauert mit Sicherheit auch noch 2, 3, 4 Jahre, bis man da direkt Implikationen hätte. Aber ist, glaube ich, auch ein Bereich, den man sich sofort anschauen würde in dem Zusammenhang.
Oliver Morath hat ja auch aufgezeigt, dass UniCredit einen größeren Teil, also bei diesem UniCredit-Modell ein größerer Teil der Marge eben bei der Bank verbleibt und nicht beim Asset Management Anbieter.
Ist auch verständlich, also wenn ich auf dem Vertrieb sitze, wenn ich den Kunden habe, dann hätte ich auch gerne viel davon, außer vielleicht so eine überschaubare Bestandsvergütung. Ja.
Selbst wenn man auf der Liste bleibt, bleibt man weniger hängen. Ne?
Ja. Ja, lass uns den Podcast diese Woche, wir überziehen ja gerne mal, letzte Woche haben wir weit über die 30 Minuten drüber gequatscht, diese Woche können wir es ja mal ein bisschen auch hitzebedingt kompakter machen, mit Rücksicht auf Hörerinnen und Hörer. Lass uns noch mal ein Thema in dieser Woche aufgreifen, das durch ein Urteil Aktualität gewonnen hat. Es geht um das Thema Tresorraub. Hast du mitbekommen bei der Hamburger Sparkasse?
Ja, ist schon ein bisschen länger her, ne? Fünf Jahre. Der Fall Gelsenkirchen war ja um Jahreswechsel in aller Munde. Da war dieser Fall schon fast in den Hintergrund gerückt.
Ja.
Ein Bruch in Norderstedt in die Schließfächer und ein für die Bank zunächst ungünstiges Urteil, weil es eben hieß, dass die Bank mehr Schadensersatz werde leisten müssen, als die 40.000, die sie vorher zugesagt hatte. Und siehe da, jetzt ist das Urteil in der höheren Instanz kassiert worden. Und das heißt, die Haspa muss nicht über diese Summe hinausgehen, da sie, Zitat, die Schließfächer, Anführung branchenüblich, Abführung gesichert habe. Und das wird also Schneider sein.
Ja, das ist natürlich eine juristische Schlacht, die jetzt laufen wird, weil es um sehr, sehr viel Geld geht. Also es geht um sehr viel Geld in Hamburg, kann man ja grob hochrechnen. Da ging es um gut 600 Schließfächer, 650 glaube ich, der vorhandenen 1200. 40.000 Euro hat man jetzt mal so, glaube ich, angeboten von der Haspa. Da könnte man denken, die tatsächliche Schadenssumme geht ein bisschen drüber. Mhm. Dann reden wir letztendlich über 20, 25, 30, vielleicht 40 Millionen Euro. Gelsenkirchen, haben wir hier im Podcast schon drüber geredet, sehr viel mehr Schließfächer. Dürfte es um sehr viel mehr gehen, könnte die dreistellige Millionengrenze überschreiten in dem Zusammenhang. Und die juristische Schlacht dreht sich ja sehr stark tatsächlich um den Punkt, ob die Bank alles getan hat, um diesen Raubzug zu verhindern. Und da gab es, du hast es ja schon erwähnt, ein Urteil, das eigentlich zugunsten des klagenden Schließfachinhabers in Hamburg ausgefallen ist, nach dem Motto, da ist nicht genug gemacht worden. Jetzt ist allerdings dieses Landgerichtsurteil vom Hanseatischen Oberlandesgericht kassiert worden und da dreht es sich ja sehr stark um die Bewegungsmelder. Ja, sind die aktuell, was ist da passiert? Und die sind halt in Hamburg manipuliert worden und haben nicht angeschlagen. Und da hat man aber jetzt rausgefunden, nee, das war ein super Modell, auch das Empfohlene, da haben die nicht geschludert. Und in Gelsenkirchen sind die ja auch abgeklebt worden, nach allem, was man weiß. Und da wird sich dann wahrscheinlich auch die Frage stellen, war das ein vernünftiges Modell? Ist es vernünftig gewartet worden? Hat die Bank überhaupt, und das ist eine sehr grundlegende Frage, die Pflicht, permanent auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik sein zu müssen? Mhm. Ist das eine dynamische Geschichte? Oder gilt das zum Zeitpunkt des Baus, wie dick ich das mache? Oder muss ich dann, jetzt mal Beispiel, wenn irgendjemand es schafft, wie Butter durch 50 Zentimeter Beton zu gehen, brauche ich dann einen Meter Beton, um das zu verhindern? Die dynamische Anpassung von dem, was die Bank letztlich machen kann. Also in dem Fall ist es jetzt vorerst mal ganz gut für die Bank ausgegangen. Ich traue mir da jetzt kein Urteil zu, was das für Gelsenkirchen heißt, aber ich glaube, man wird dann dieses Urteil jetzt in Hamburg mit einer gewissen Genugtuung im Sparkassensektor in Augenschein nehmen, weil man sie sagt, na gut, wenn das jetzt auch nochmal in die Hose gegangen wäre, wären unsere Probleme vielleicht noch größer geworden. Weil nach allem, was man hört, ob dann Gelsenkirchen wirklich mindestens auf dem gleichen Level wie Hamburg war, lasse ich für mich nicht so.
Ja, die was jetzt Technik und Sicherheit sich angeht. Ja zuletzt durch die Gerichtsurteile nicht sonderlich verwöhnt, wenn man mal an das Urteil vom BGH zur Zustimmungsfiktion erinnert. Aber jetzt scheint auf die Gerichte wohl die Aufgabe zuzukommen, zu definieren, was branchenübliche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Schließfachanlagen. Aber das Problem ist ja, ich bringe ja mein Geld nicht zur Sparkasse, woanders hin zum Schließfach, damit es branchenüblich gesichert ist, sondern damit ich mir da keine Gedanken mehr machen muss. Und ich vermute mal, dass das dazu wird die Abnahme des Angebots an Schließfächern fördern, weil sich viele fragen.
Aber teurer wird es, glaube ich, weil wer noch nicht nachgerüstet hat, der wird wahrscheinlich spätestens jetzt die Technik auf den absolut neuesten Stand bringen. Und ich glaube, am Ende wird es der Kunde zahlen. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Ich glaube, man muss aber an der Stelle einen Disclaimer setzen. Man bekommt ja immer so ein fürchterliches Halbwissen mit. Also man las dann, in Gelsenkirchen sei der Bewegungsmelder abgeklebt worden. Mhm. Und man las auch, dass der Bewegungsmelder hier in Hamburg manipuliert worden sei, was auch immer das heißt. Mhm. Ob der vielleicht in einem Inside-Job irgendwie verändert worden ist, man weiß es ja nicht. Aber was man natürlich auch weiß, es kann ja wohl nicht sein, dass das Abkleben eines Bewegungsmelders wie in Haus des Geldes in so einer Netflix-Serie das ganze Ding lahmgelegt wird. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, auch so ein Bewegungsmelder enthält irgendeine Technik, die dafür sorgt, dass ich sie nicht einfach zugekleben kann, ohne dass da ein Alarm ausgelöst wird. Da sind wir, glaube ich, am Ende der Informationskette, was da eigentlich wirklich passiert wird. Und ich glaube, auch aus ermittlungstaktischen Gründen kommt man da mit nichts um die Ecke. Kann aber bis hierhin feststellen, bis jetzt ist noch nichts aufgeklärt in Gelsenkirchen. Keine Festnahmen. Dieser monströse Raubzug war bis jetzt für die Täter folgenlos.
Man hört nicht mehr so viel, ne?
Genau.
Also gemessen an der Tatsache, dass einer der größten Raubfälle im Nordrhein-Westfalen war jetzt, ne?
Wobei wir hier schon die Prognose getroffen haben im Januar, angesichts dieser Schadenssumme, muss man schon davon ausgehen, dass da alles erdenklich Mögliche in Bewegung gesetzt wird, um die Leute zu cashen. Mhm. Aber Stand jetzt, halbes Jahr später, das ist halt Wahnsinn, ne? Dafür, dass man da tagelang zugänglich war. Ja?
Ja, muss aber auch kein schlechtes Zeichen sein, muss man einfach abwarten.
Du meinst das auch aus, wie heißt es so schön in den True Crime Podcasts, aus ermittlungstaktischen Gründen können weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen gemacht werden.
Man
würde
sich vielleicht mehr Sorgen machen müssen, wenn es dauernd Leaks gäbe, ja.
Okay. Ja, sehr schön. Bernd, ich glaube, wir müssen es diese Woche auch temperaturbedingt nicht in die Länge ziehen. Ich sage dir vielen herzlichen Dank für den Podcast in dieser Woche. Und die Hauptversammlungssaison ist ja schon wieder beendet jetzt, weil es gibt ja bankenseitig nur noch zwei große Banken, die sie machen. Und wir haben heute schon gewitzelt, wenn der Verfall der Besucherzahlen der Deutsche Bank in der Form weitergeht. Man ist ja schon raus aus der Festhalle in eine kleinere Messehalle gegangen, dann demnächst in Frankfurt bei Mutter Ernst und jeder wird mit Handschlag begrüßt. Ja. Gut, Bernd, in diesem Sinne, ciao.
Gemacht. Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com